Justitias Töchter. Der Podcast zu feministischer Rechtspolitik.
Herzlich willkommen zur 42. Folge von Justitias Töchter, der Podcast zur feministischen Rechtspolitik. Wir sprechen heute mal wieder gemeinsam, also physisch gemeinsam an einem Ort mit unserem Gast. Das freut uns sehr. Und wir, das sind
Selma Garter, ich bin Juristin aus Berlin.
Genau, und ich bin Dana Valentina, ich bin Juristin aus Hamburg. Und wir sprechen bei Justitias Töchter immer ungefähr einmal im Monat über feministische Themen im Recht und wir sprechen mit Feministinnen über Recht. Und wir haben uns heute ein Thema ausgesucht, das wir schon lange auf unserer Liste hatten, dass wir darüber mal eine Folge machen wollen. Und zwar geht es um das Thema Ehe. Also es geht um Eherecht, es geht um die Frage, was passiert eigentlich in rechtlicher Hinsicht, wenn man heiratet. Und es geht aus einer feministischen Perspektive auch um die Frage, macht das Sinn zu heiraten? Ist das feministisch oder vielleicht unfeministisch zu heiraten? Ist die Ehe eigentlich so ein patriarchales, völlig überkommenes Konstrukt? Und darüber sprechen wir mit unserem heutigen Gast und freuen uns sehr, dass wir sie gewinnen konnten, nämlich die Rechtsanwältin und Notarin Dr. Laura Adamitz aus Bremen haben wir heute zu Besuch.
Bevor wir mit Laura ins Gespräch einsteigen, wie immer wollen wir hier so ein bisschen schon mal abstecken, was unser Thema sein soll, warum es ein rechtliches Thema ist, warum es ein feministisches Thema ist und als Rechtspodcast mal ganz nüchtern drauf geblickt, was ist die Ehe? Sie ist geregelt im bürgerlichen Gesetzbuch in den 1297 folgende und wenn man in 1353 reinschaut, wird sie auch, man kann sagen, etwas definiert. Die Ehe wird von zwei Personen verschiedenen oder gleichen Geschlechts, das ist ja neu, seit 2017, auf Lebenszeit geschlossen. Und die Ehegatten sind einander zur ehelichen Lebensgemeinschaft verpflichtet. Sie tragen füreinander Verantwortung. Also das ist das, was das Recht, wie das Recht vielleicht auch so ein bisschen so dieses romantische Eheversprechen übersetzt in Rechte und Pflichten, die wir uns heute auch etwas genauer noch angucken wollen mit der Rechtsanwältin und Notarin Dr. Laura Adamitz.
Die Ehe ist als Institut nicht nur im BGB geregelt, sondern sie ist sogar so wichtig, dass sie auch in unserem Grundgesetz in der Verfassung geschützt ist, nämlich in Artikel 6 Absatz 1. Da heißt es, Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung. Also das unterstreicht auch nochmal, dass wir es hier mit einem ganz zentralen Rechtsinstitut zu tun haben. Jetzt haben wir gerade schon gehört von dir, Selma, die Ehe ist auf Dauer geschlossen, ist ja eine dauerhafte Lebensgemeinschaft. Und es ist mittlerweile möglich, dass diese von zwei Personen verschiedenen Geschlechts oder auch gleichen Geschlechts geschlossen wird. Das war nicht immer so. Die Ehe war eine ganz lange Zeit im BGB und auch in der Verfassung gar nicht näher definiert als die heterosexuelle Ehe, sondern es wurde einfach vorausgesetzt. Also das Bundesverfassungsgericht hat mehrfach auch gesagt, die Ehe, das ist die Verbindung von Mann und Frau auf Dauer. Und das war eine ja lange unhinterfragte und dann aber schließlich doch umkämpfte Feststellung. Seit 2017 ist es so, dass wir das Eheöffnungsgesetz haben. Seitdem lautet der Paragraph 1353 aus dem BGB eben genau so, wie du ihn gerade genannt hast. Das heißt, seitdem ist es auch möglich, dass gleichgeschlechtliche Paare auch eine Ehe schließen können. Was ihr vielleicht noch erinnert aus anderen Folgen ist, dass das nicht unbedingt bedeutet, dass es bei allen Folgen der Eheschließung eine komplette Gleichstellung geben würde. Wir haben uns ja hier schon häufiger unterhalten über das Thema Abstammungsrecht, unter anderem mit der Rechtsanwältin Lucy Chebut. Da erinnert ihr vielleicht noch, dass es bei der Frage der Eltern-Kind-Beziehung, gerade bei gleichgeschlechtlichen Paaren, gerade bei lesbischen Paaren, da durchaus nicht eine vollständige Gleichstellung gibt wie mit der Ehe. Bei der Ehe ist ja üblicherweise das so geregelt, dass wenn eine Person, also eine Frau, ein Kind gebiert, der mit ihr verheiratete Ehemann automatisch Vater wird, eine äquivalente Regelung für die lesbische Beziehung, lesbische Ehe haben wir eben bislang nicht. Damit sind wir vielleicht schon so ein bisschen bei der zweiten Frage. Wir gucken ja immer, ne, was ist das Rechtliche an einem Thema, was ist das Feministische an einem Thema? Vielleicht ist das schon so eine Überleitung zu der feministischen Dimension unseres heutigen Themas.
Ja, also die Ehe ist eigentlich auch ein klassisches Thema, würde ich sagen, der feministischen Betrachtung und sie stand und steht in der Kritik. Sie stand insofern zu Recht lange Zeit in der Kritik, als dass an die Ehe auch rechtlich Folgende geknüpft waren, die sehr problematisch waren. Zum Beispiel, dass der Ehemann zustimmen musste, wenn die oder die Erlaubnis erteilen musste, wenn die Ehefrau einer Erwerbsarbeit nachgehen wollte. Es gab die sogenannten Stichentscheid, dass immer, wenn es zu Unstimmigkeiten kam in der Familie, dass dann der Vater oder der Ehemann das letzte Entscheidungsrecht darüber hatte. Das ist vom Bundesverfassungsgericht dann kassiert worden, Ende der 50er Jahre. Und es gab ausgesprochen problematisch eine Straffreiheit der Vergewaltigung in der Ehe. Also da wurde die Ehe tatsächlich auch rechtlich abgesichert als ein Raum der, man kann es nicht anders sagen, der Unterdrückung oder Unterwerfung der Frau unter ihren Mann diente. Diese wirklich eklatanten Ungerechtigkeiten sind heute abgeschafft. Dennoch steht die Ehe in der feministischen Kritik. Sie wird gesehen häufig als ja auch staatliche Bevorzugung eines heteronormativen Lebensmodells und noch weitergehender als Säule des Kapitalismus, als Stütze sozusagen des Patriarchats. Und über genau diese Frage möchten wir jetzt gerne ins Gespräch kommen mit unserem Gast, nämlich inwieweit diese Kritik vielleicht berechtigt oder eben unberechtigt ist, nämlich mit unserem Gast Dr. Laura Adamietz. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich auch. Ich bin sehr geehrt, bei der 42. Folge dabei zu sein und werde hier zwar nicht die Antworten auf alle Fragen haben, aber auf hoffentlich alle eure Fragen zur Ehe.
Sehr schön, wir freuen uns. Laura, wir stellen dich kurz vor. Du bist heute angereist aus Bremen, wo du nämlich tätig bist als Rechtsanwältin und Notarin. Du bist Juristin, also bist promovierte Juristin. Du hast in Bonn, in Berlin und Bologna studiert und warst wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für europäische Rechtspolitik an der Universität Bremen tätig. Hast nach deinem zweiten Staatsexamen bei Professorin Susanne Beer promoviert mit einer Arbeit, die man sagen möchte, maßstabbildend war, gerne und viel zitiert wird, nämlich Geschlecht als Erwartung, das Geschlechtsdiskriminierungsverbot als Recht gegen Diskriminierung wegen der sexuellen Orientierung und der Geschlechtsidentität. Du bist, ich habe es gesagt, seit 2011 in Bremen als Rechtsanwältin tätig und auch seit 2018 als Notarin. Inhaltlich berätst du im Familienrecht, bist als Mediatorin tätig und berätst im Bereich der Transgeschlechtlichkeit. Außerdem hast du zu zahlreichen Fragen der Benachteiligung wegen der sexuellen Orientierung und der Geschlechtsidentität gearbeitet und bist nicht zuletzt eben, weil du als Notarin dich natürlich mit Eheschließungen, auch Eheverträgen im Alltag viel beschäftigst, die Expertin für unsere Folge heute. Und wir freuen uns wirklich sehr, mit dir jetzt ins Gespräch kommen zu dürfen.
Ja, Laura, vielleicht starten wir wirklich so ganz straight mal rein in unsere erste Frage, denn uns treibt ja um, ist die Ehe eigentlich vielleicht was Unfeministisches, ist es unfeministisch zu heiraten? Und du kennst dich ja mit diesem Institut der Ehe aus der rechtsanwaltlichen Perspektive gut aus. Deswegen vielleicht zum Einstieg wirklich die Frage, ist es eigentlich unfeministisch zu heiraten?
Also als Juristin antworte ich natürlich, das kommt drauf an. Aber ich glaube, ich werde heute einiges an Konstellationen und auch typischen Konstellationen euch erklären können, bei denen die Antwort Nein lauten würde und bei denen ich sogar sagen würde, es ist unfeministisch und auch unklug, nicht zu heiraten, sondern es wäre ein Akt der Fürsorge für sich selbst zu heiraten. Und Selbstfürsorge ist, finde ich, etwas sehr Feministisches, wenn man einfach mal davon ausgeht, dass Feminismus heißt, Frauen haben Rechte, genau wie alle anderen, und die sollten sie auch nicht nur geltend machen können, sondern auch für sich selbst einfach im Blick haben und wahren. Und insofern kann es sehr feministisch sein zu sagen, wir heiraten jetzt.
Das setzt ja schon mal ganz gut eine Richtung, wo die Reise vielleicht hingehen könnte. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass vielleicht für viele auch von unseren HörerInnen gar nicht so vor Augen ist, was konkret passiert in dem Moment, in dem man sich das Ja-Wort gibt und heiratet. Das hat ja auch so alltäglich einfach was sehr Romantisches und vielleicht die rechtliche Seite, Augenzwinkern, sagt man natürlich immer, ja, aus steuerlichen Gründen heiraten wir vielleicht auch. Aber ich glaube, viele wissen gar nicht so ganz genau, was es eigentlich rechtlich bedeutet zu heiraten. Was sind denn die wichtigsten Folgen einer Eheschließung, wenn man jetzt nicht einen Ehevertrag noch gleichzeitig abschließt, sondern sich so auf das gesetzliche Normalmodell beruft?
Ja, ich hole mal ein bisschen aus, weil wir wirklich, also wir müssen uns mal klar machen, ja, die Ehe ist ein Vertrag. Nicht ein Vertrag wie jeder andere, aber es ist ein Vertrag und wir kennen ganz viele Arten von Vertragsweisen und es gibt keinen anderen Vertrag, der so überlagert ist, gesellschaftlich, sozial, emotional, psychologisch, nichts hat so krass viele Bedeutung rechtlich, wirtschaftlich. Aber also letztlich das BGB, wie viele andere Zivilgesetzbücher, bietet Regelungen für bestimmte Vertragstypen. Und zwar, weil es, das finde ich sehr fürsorglich vom Gesetzgeber, weil der Gesetzgeber weiß, die Menschen verhalten sich einfach so, die machen bestimmte Dinge miteinander und die setzen sich nicht jedes Mal hin und regeln jede neue Situation neu und schreiben sich auf, okay, pass auf, ich kaufe jetzt dieses Auto von dir und da haben wir jetzt die und die Regelung für. Sondern die machen das einfach und wenn es dann knirscht, dann guckt man ins Gesetzbuch, wie können wir das jetzt abwickeln, gibt es da jetzt irgendwelche Ansprüche oder nicht und was machen wir jetzt miteinander. Und für die Ehe hat der Gesetzgeber das auch gemacht. Das ist letztlich wie AGB, für die aber kein einzelner Vertragspartner vorgegeben hat, sondern die einfach der Gesetzgeber zur Verfügung stellt. Wenn ihr euch nicht kümmert, dann haben wir hier ein Set von Regeln. Wenn ihr diese Art von Vertrag miteinander eingeht, dann ist das so. Und ich erkläre gerne jetzt in ein paar Sätzen, was passiert, wenn man heiratet. Also eine Folge des Ja-Worts, die also sofort eintritt und die von Relevanz ist bei der bestehenden Ehe. Das ist ja jetzt relativ neu, das sogenannte Ehegatten-Notvertretungsrecht. Bin ich gar kein großer Fan von. Da kann ich auch nochmal Werbeblock für mich als Notarin oder für uns im Notariat sagen. Leute, schließt Vollmachten. Vollmachten müssen nicht unbedingt notariell geschlossen werden. Wir NotarInnen können das gut, weil wir wissen, wie die formuliert werden. Aber das Justizministerium, man mag von ihm halten, was man möchte, aber sie haben auf ihrer Seite Vollmachten bzw. verschiedene Klauseln, durch die man sich klicken kann und die man dann anklicken kann. Und es ist sehr gut, eine Vollmacht für Leute zu haben, die im Zweifel handlungsfähig sein sollen, wenn man mal nicht selber kann, im verunfallt oder erkrankt ist oder wie auch immer. Aber es ist eine Folge der Eheschließung, dass es jedenfalls für eine Übergangszeit ein Notvertretungsrecht gibt und dass dann jemand, mit dem man verheiratet ist, einfach handlungsfähig ist. Zum Erbe möchte ich auch noch mal was sagen. Die Eheschließung hat Auswirkungen auf das gesetzliche Erbrecht. Ich erkläre kurz zwei Sätze. Auch das Erbrecht ist eigentlich das tollste Beispiel für die Fürsorge des Gesetzgebers, weil der Gesetzgeber nämlich auch weiß, die meisten Leute leben und sterben, ohne irgendwas aufzuschreiben und ohne was zu regeln. Und wir sprechen vom gewillkürten Erbrecht, wenn jemand was aufgeschrieben hat.
Testament. Oder,
genau, Testament, Erbvertrag, also irgendeine Art von letztwilliger Verfügung hinterlassen hat, dann haben wir gewillkürtes Erbrecht und wissen, was wir da zu tun haben mit dem Nachlass von jemandem. Und wenn die Leute sich eben keine Gedanken machen oder eben überraschend sterben, bevor sie sich Gedanken machen konnten oder die zu Papier bringen konnten, dann haben wir das gesetzliche Erbrecht und das gibt es dann auch für Ehegatten und nicht für die nicht-ehelichen Partnerinnen und Partner. Aber das Interessante ist eigentlich eher für, wenn die Ehe dem Ende zugeht und welche Regelungen man dann zur Verfügung hat.
Habe ich dich richtig verstanden? Du sagst, eigentlich ist das Interessante oder die größte Folge, die an so eine Ehe sich knüpft, ist, dass es dann Regelungen gibt, wenn geschieden wird, wenn sie zu Ende geht, weil dann kommt zum Tragen sozusagen die Fürsorge des Gesetzgebers, die Fürsorge der Ehe, die dann vielleicht irgendwie gute oder gerechte Lösungen findet. Also schauen wir uns das mal an. Du hast jetzt mehrfach gesagt, es ist hat eine Fürsorgekomponente, Gesetzgeber, die Ehe findet da gute Regelungen. Was meinst du damit?
Für wen? Also ich möchte noch mal einschieben, dafür haben wir haben ja rechtliche Regelungen sowieso nur für den Fall, dass es knirscht. Mhm. Also wenn du dein Auto kaufst und 10 Jahre lang glücklich damit fährst und irgendwann ist es kaputt, dann hat das mit dem Verkäufer damals nichts mehr zu tun. Also dafür brauchst du die Regeln zum Kaufvertrag nicht. Auch die brauchst du ja nur, wenn es knirscht, wenn du eine Sachmängelgewährleistung, ja? Mhm. Gut, das kann man jetzt bei Eheleuten, gibt es keine Sachmängelgewährleistung, aber es gibt Folgen, die darauf abstellen, ob es ungleich in der Ehe verteilt war, wie sehr sich jemand eingebracht hat, beziehungsweise welche Chancen er oder sie hatte, für sich selbst zu sorgen. Also der Gesetzgeber, das könnte man natürlich auch unfeministisch sehen, aber der Gesetzgeber hat so ein bisschen so ein typisches Ehebild vor Augen. Das ist ein bisschen antiquiert, das ist aber nicht schlimm. Der Gesetzgeber denkt an die Hausfrauenehe. Mhm. Mhm. Aber wir müssen die auch gar nicht mehr so nennen, weil wir können einfach der Tatsache ins Auge sehen, dass es viele Beziehungen früher ganz viele gab, aber heute immer noch ganz viele gibt, wo es einfach ungleich verteilt ist. Wo also einer von beiden vielleicht viel arbeitet und viel sich so außerhalb des Hauses bewegt und Geld verdient und vielleicht auch Vermögen aufbauen kann durch dieses ganze Geld verdienen und eben auch Rentenanwartschaften aufbauen kann, weil Vollzeit arbeitend verdient man eben Rentenpunkte, ne? Und vielleicht gibt es eine andere Person, und das ist natürlich nach dem klassischen Bild, was der Gesetzgeber vor Augen hatte und was eben auch die Gesellschaft so gelebt hat, die Frau gewesen bei einer verschiedengeschlechtlichen Ehe. Also eine Person ist weniger am Arbeiten oder vielleicht sogar gar nicht und ist zu Hause und kümmert sich um alles andere und kümmert sich vielleicht um 1, 2, 8 Kinder. Oder aber auch ohne Kinder hält sie vielleicht der anderen Person den Rücken frei und kümmert sich um alles, macht die Wäsche, bügelt die Hemden und sieht auf Empfängen tipptopp aus. Ja? Und auch da weiß der Gesetzgeber, das hat auch was mit dem Erfolg, dem beruflichen Erfolg der dann da draußen stehenden Person zu tun. Ja? Also repräsentative Aufgaben waren ja auch immer ganz klassisch so eine Idee von der Hausfrau oder der Ehefrau. Ne? Also der Gesetzgeber geht davon aus, dass es unterschiedliche Aufgabenverteilungen gibt und dass die aber, und das ist eigentlich sehr feministisch, gleich viel wert sein sollten. Das heißt, eine ganz wichtige Folge von dieser Ehe ist der sogenannte Zugewinnausgleichsanspruch. Man schaut sich an, wie viel hat jeder von den beiden dazu gewonnen, also wie viel Vermögenszuwachs gab es. Und dadurch, man schaut sich an, das jeweilige Anfangsvermögen, wie viel hatte ich, als ich geheiratet habe. Wir stellen uns mal vor, beides bettelarme Menschen, ganz jung, beide null. Und dann schauen wir uns am Ende der Ehe an, was haben wir jetzt? Vielleicht haben wir zusammen ein Haus gekauft. Das haben wir auf unser beider Namen gekauft und das haben wir auch abbezahlt. Dann haben beide erstmal den gleichen Zugewinn. Und es gibt auch keinen Zugewinnausgleichsanspruch. Also das Haus ist eine 500.000 wert. Okay, wir spielen in Hamburg, das Haus ist 1 Million wert oder auch 2. Und jeder hat also dann diese Hälfte. Und solange wir uns in den gleichen Gefilden bewegen, dann gibt es auch keinen Ausgleichsanspruch. Aber stellt euch vor, einer war eben ganz heftig erwerbstätig und konnte ganz viel Vermögen aufbauen und hat einfach ein ganz, ganz pralles Konto. Dann schaut man sich also an, wie viel höher ist denn sein Zugewinn als ihrer? Ich bleibe jetzt mal im ganz klassischen Geschlechterverhältnis. Und dann hätte sie einen Anspruch auf die Hälfte dieser Differenz. Also sie hat Endvermögen 500.000, er hat Endvermögen 700.000, dann hat sie einen Anspruch von 100.000. Und der Gedanke, der dahinter steckt, ich finde ihn eigentlich ganz interessant, ist, dass es gemeinsam erwirtschaftet, egal wer das jetzt verdient hat und wessen Gehalt das war, was dieses Konto immer weiter gefüllt hat. Und egal, ob eine zu Hause war und Wäsche gewaschen hat oder ob sie auch nichts gemacht hat, das guckt man sich nicht hinterher an. Da wird nicht aufgerechnet, ja, aber du bist ja 3-mal in der Woche viel zu spät aufgestanden oder so. Das wird sich nicht angeguckt, sondern da wird eigentlich pauschalisiert gesagt, nur die wird schon ihren Teil dazu beigetragen haben. Was nicht in den Zugewinn fällt, sind Geschenke und Erbschaften. Und auch das macht Sinn, denn wenn ich etwas geschenkt bekomme oder wenn ich etwas erbe aus meiner Herkunftsfamilie, dann haben wir das nicht gemeinsam erarbeitet, sondern dann ist das mein Glücksfall und der darf mir auch verbleiben. Was dann wieder in den Zugewinn fallen würde, wäre eine Wertsteigerung. Also ich kriege ein Haus geschenkt, das ist 200.000 Euro wert und am Ende der Ehe ist das 400.000 wert, weil wir so lange verheiratet waren und weil die Immobilienpreise so gestiegen sind. Die Wertsteigerung würde in den Zugewinn fallen.
Ich habe eine kritische Nachfrage. Also ich finde das an sich sehr einleuchtend und das überzeugt mich auch zu sagen, da hat das Gesetz etwas erkannt, was tatsächlich der Fall ist und wertet auf die Art und Weise auch Care-Arbeit auf. Aber es gibt ja die Kritik, dass die Ehe dieses Modell gerade begünstigt. Also ich verstehe, es gleicht es gut aus, es gleicht es irgendwie erstmal fair aus. Wir finden als Feministin dieses Modell ja nicht gut. Und es gibt die Kritik eben zu sagen, die Ehe mit den rechtlichen Instituten, die privilegiert dieses Modell, sie begünstigt es und es macht Frauen, insbesondere Frauen, schwerer, da rauszukommen. Was würdest du dazu sagen? Ist das aus einer rechtlichen, rein rechtlichen Perspektive, ist die Kritik berechtigt?
Familienrechtlich nein. Steuerrechtlich bestimmt. Also solange wir das Ehegattensplitting haben, was einfach dafür sorgt, dass, also eine Freundin hat mal zu mir gesagt, ich fange jetzt wieder an zu arbeiten, aber mein Mann verdient einfach sehr viel mehr Und ich bin Steuerklasse 5 und ich habe das Gefühl, der Staat schreit mir ins Gesicht, Frau, was tust du außerhalb des Hauses? Geh wieder zurück. Das ist sicherlich berechtigt. Es ist immer noch die Frage, ob das Ehegattensplitting nicht auch seine Berechtigung hat, weil Menschen nun mal solidarisch tätig sind und weil sie nun mal gemeinsam wirtschaften. Und warum sollen sie dann nicht ihre Sachen in einen Topf schmeißen dürfen und dann darf man durch zwei teilen und Vergünstigungen bekommen, weil man dem Staat einfach sehr, sehr viel abnimmt, wenn man füreinander sorgt und man ist weniger krank und man hat weniger Sozialleistungen, die man benötigt. Also der Staat hat was davon, er darf es auch honorieren. Es ist nur die Frage, ob man das reformieren könnte, ohne dass dieser Ins-Gesicht-Schrei-Effekt entsteht. Aber das ist ja heute nicht unser Thema. Mhm. Familienrechtlich würde ich sagen, nein. Und das war mal so, du hast es ja eben in deiner Einleitung angesprochen, wir hatten das, wir hatten Frauen, die gesagt haben, ich heirate doch nicht. Dann mache ich mir ja alles kaputt, dann muss ich ja zu Hause bleiben. Dann muss ja mein Mann entscheiden, ob ich arbeiten darf oder nicht. Oder wir hatten ja, also wir hätten doch auch irgendwelche Folgen für Frauen im Berufsleben, dass die dann nicht mehr aufsteigen durften oder dass denen gekündigt wurde. Sie sind ja jetzt verheiratet. Sie sind ja jetzt versorgt. Sie müssen ja jetzt keinen Arbeitsplatz mehr wegnehmen. Aber also jetzt von den Folgen her würde ich sagen, ist es überhaupt nicht so. Und im Gegenteil, wenn man diese Art von Leben und Aufgabenverteilung lebt, auch nur zeitweise, dann ist es wirklich nicht klug, das unverheiratet zu tun.
Du meinst, diese Art von Leben führt, also diese Art von ungleicher Verteilung von Einkommen und Care-Arbeit und so weiter. Okay, das heißt, wir lösen jetzt schon mal auf. Du hast ja gesagt, es gibt Konstellationen, in denen ist es ein Akt der Selbstfürsorge zu heiraten.
Ja.
Und total ratsam aus feministischer Perspektive, das wäre genau diese Konstellation. Genau,
also das gilt ja für Frauen wie für Männer. Also in jeder Konstellation, in der es so ist, dass eine Person zurücksteckt und Care-Arbeit übernimmt. Oder es muss ja nicht unbedingt nur Care-Arbeit sein, ich kann ja auch in eine andere Stadt ziehen. Für meine Partnerin, ja, oder einen gut bezahlten Job aufgeben, weil wir jetzt einen anderen Lebenszuschnitt haben oder weil wir jetzt mal um die Welt reisen wollen oder aus welchem Grund auch immer ich etwas für die andere Person machen möchte, für ihre Karrierechancen oder für ihr Ego oder warum auch immer. Aber immer dann, wenn man selber zurücktritt und sich etwas vergibt, dann ist es doch eigentlich sinnvoll, wenn das, was die andere Person dann davon hat, mir auch zur Hälfte hinterher zustehen würde, wenn es scheitert. Mhm. Und das dritte Thema habe ich eben schon zumindest in der Überschrift gesagt, ganz, ganz wichtig, gerade von der feministischen Seite aus, Frauen sind ganz viel von Altersarmut betroffen, der sogenannte Versorgungsausgleich. Im Falle der Scheidung kommt es zum Versorgungsausgleich. Alle Rentenanwartschaften, die in der Ehe erdient wurden, werden einfach geteilt. Ganz schlagartig. Jedes Rentenkonto, jede kleine Riester-Rente, alles, was man hat, wird geteilt und der andere bekommt die Hälfte. Macht manchmal wenig Sinn, weil es ganz ähnliche, weil die sich gar nicht so auseinanderliegen, aber kann total viel Sinn machen, wenn jemand ganz viel zu Hause war und eben kaum Rentenanwartschaften oder nur ein Minijob war oder so. Ne?
Wenn wir jetzt sagen, es gibt Konstellationen, in denen ist es feministisch zu heiraten, mit Blick aufs Ende, sagen wir es
auf
mal
die
so.
Folgen.
Auf die Folgen, genau. Würde ich gerne doch noch mal ein bisschen schauen auf die unmittelbare Folge der Eheschließung, nämlich auf das Verhältnis der beiden während einer bestehenden Ehe, die vielleicht nie endet. Da haben wir ja schon gesagt, da gab es sehr problematische Folgen, die sind jetzt mehr oder weniger abgeschafft. Aber wie sieht es denn aus? Es steht ja auch in 1353 drin, das ist gegenseitige Fürsorge, ist man verpflichtet. Wie buchstabiert sich das aus?
Wir haben im Strafrecht ja eine Garantenstellung, das hast du ja auch nicht für jeden, ne? Also wie Freunden gegenüber hat man das nicht, aber eben seinen Kindern, Eltern und Ehegatten gegenüber, also strafrechtlich, ist man schneller in einer Strafbarkeit wegen Unterlassens. Es gibt die Änderung des Namens, wenn man das möchte, ist nicht mehr zwingend, aber man kann einen Ehenamen wählen und man müsste sich auch entscheiden, welchen Namen gemeinsame Kinder bekommen sollen. Und da kann nicht immer abwechselnd, sondern man muss sich dann für einen entscheiden.
Das ist doch geändert worden gerade, oder?
Aber abwechseln geht nicht.
Nein, also das geht nicht.
Aber Kind A heißt wie Mama und Kind B heißt wie Co-Mama, also das geht nicht.
Das geht nicht, aber man kann jetzt einen wirklich gemeinsamen Ehenamen wählen, den auch die Kinder tragen.
Ja,
Okay, also wir waren aber trotzdem bei den Folgen, den unmittelbaren Folgen der Ehe. Was für Rechte und Pflichten gibt es? Ich fände es ja schön, wenn es einen Unterhaltsanspruch gäbe, der dahingehend einen Vergütungsanspruch für die Arbeit, die ich vielleicht mache, die nicht irgendwie auf dem Markt vergütet wird, sondern aber gleichzeitig zum Familieneinkommen beiträgt. Gibt es noch nicht. Aber es gibt ja schon die Pflicht, sich gegenseitig auch finanziell zu unterhalten, ne?
Also genau, also natürlich, du klagst es ja nicht ein bei laufender glücklicher Ehe, aber im Falle der Trennung, und es ist ja, also jeder darf sich trennen, ne? Auch die Frau, die dann hinterher sagt, ich brauche jetzt aber auch noch Geld von dir, darf sagen, ich beende trotzdem die Beziehung, tut mir leid, ja? Also oder auch nicht, aber wir haben ja kein Verschuldensprinzip mehr und wir haben auch kein, wenn du gehst, kriegst du nichts. Also man darf gehen. Zu einer Trennung gehört nur eine Person. Das ist ein Satz, den ich heute immer noch sagen muss als Scheidungsanwältin, ne? Weil es ja auch immer wieder Leute gibt, die das nicht akzeptieren können oder eben die sich nicht trauen zu gehen. Heiraten kann man nur zu zweit, aber trennen geht auch alleine. In der Trennung, die aber noch nicht zur Scheidung geführt hat, da gibt es dann auch einen Unterhaltsanspruch. Der ist auch höher als der nach eheliche Unterhaltsanspruch und der ist auch nicht verhandelbar, den kann man auch nicht ausschließen. Der kann in keinem Ehevertrag, ob du den jetzt früher oder später schließt, man kann auf Trennungsunterhalt kann man nicht wirksam verzichten. Und wenn man im Ehevertrag stehen hat, ich verzichte auf Trennungsunterhalt, dann ist der ganze Vertrag unwirksam. Denn das ist sozusagen wirklich in a nutshell das, was die Ehe bieten soll, die Verlässlichkeit, ich bin nicht allein und jemand ist mir zur Solidarität verpflichtet. Und solange wir verheiratet sind, gibt's das. Und ich kann ausziehen und ich habe einen Anspruch auf Trennungsunterhalt, damit ich am Anfang auch wirklich den Lebensstandard halten kann, den ich gewohnt bin.
Das heißt, es wäre eigentlich ein in sich widersprüchliches Versprechen. So, ich heirate dich, aber ich will nicht dafür einstehen, dass es dir gut geht.
Also ich kann ja mal erklären, wofür wir überhaupt Eheverträge brauchen, weil ich habe ja eben Werbung gemacht für das, was der Gesetzgeber also schon geschenkt an Regeln und an Set von ausgeklügelten Systemen. Wie können wir unser Vermögen dann hinterher auseinanderklamüsern und gibt es den Unterhaltsanspruch, ja oder nein? Man kann noch mehr machen und man kann aus bestimmten Dingen rausoptieren. Man kann eigentlich aus allem rausoptieren, außer dem Trennungsunterhalt.
Das heißt, man kann eigentlich die gesetzlichen Regeln ausschließen. Das meinst du mit rausoptieren? Genau. Das ist ein Angebot von der Gesetzgebung. Ja. Wenn ich zum Standesamt gehe und ich sage ja, dann habe ich das Paket, was du gerade geschildert hast. Ja. Aber ich kann mir natürlich selber überlegen, was ist besser für uns oder was ist besser für mich. Und vielleicht macht mein Partner, meine Partnerin mit. Ja. Und das dann vertraglich regeln. Aber man muss auch da zur Notarin gehen, also zu Leuten wie dir.
Genau. Ja. Und das ist auch ganz wichtig. Und da finde ich auch wirklich, also das ist nicht verhandelbar. Das muss notariell sein. Denn man muss das ja sehenden Auges machen. Wenn man auf diese Rechte verzichtet, dann ja nur, weil man verstanden hat, das ist das, was ich will. Und das vielleicht auch, was ich brauche.
Und was sind da so typische Konstellationen?
Also gehört habt ihr bestimmt schon mal Gütertrennung, ne? Also man kann sagen, wir haben Gütertrennung, dann findet dieser Zugewinnausgleichsanspruch nicht statt. Also dieser Zugewinnausgleich findet nicht statt. Dann wirtschaftet einfach jeder für sich alleine und guckt eben selber. So, und dann erkläre ich den Leuten auch, es findet dann kein Ausgleich statt. Und wenn sie das Gefühl haben, sie partizipieren zu wenig, dann müssen sie dafür sorgen, dass sie selber Vermögen aufbauen. Und wenn sie das Gefühl haben, der andere baut Vermögen auf meinem Rücken, weil ich so viel helfe, dann müssen sie sagen, stopp, wir canceln diesen Ehevertrag oder du überweist mir jetzt auf meinen Namen etwas oder wir gründen jetzt eine Lebensversicherung und die wird gefüttert. Also klassische Konstellation ist von Ärztinnen und Ärzten, die haben Praxen und die sollen geschützt werden vor einem Ehekrieg. Denn wenn es einen Zugewinnausgleichsanspruch gibt, weil die Praxis vielleicht über die Jahre und Jahrzehnte was wert ist, vielleicht hat die auch teure Geräte und einen wirklich tollen PatientInnenstamm, dann ist die was wert. Aber wenn man sonst keine Vermögensgüter hat, dann müsste man die vielleicht verkaufen, um diese Hälfte des Zugewinns der anderen Person auszugleichen. Deswegen haben viele Selbstständige das große Interesse zu sagen, wir machen Gütertrennung oder wir nehmen zumindest die Praxis raus. Und da ist dann sehr empfehlenswert und das muss ich dann als Notarin sozusagen mit denen ausklügeln. Was können wir zum Ausgleich machen? Okay, dann könnten wir zumindest für die andere Person, die darauf verzichtet, sagen, da wird dann eine Lebensversicherung gegründet oder da wird irgendwie etwas anderes zum Ausgleich, damit da Vermögenszuwachs stattfinden kann.
Aber es gibt keine Grenze des evident Unfairen?
Doch. Das ist über Rechtsprechung entstandenes Recht. Das steht gar nicht so im BGB. Das ist einfach über höchstrichterliche Rechtsprechung so entstanden. Es gibt bestimmtes Mindestmaß, was erfüllt werden muss, damit so ein Ehevertrag auch wirksam ist. Mhm. Das fängt bei der Form an. Also mal sagen, wir müssen mal eben in der Mittagspause zum Notar, wir müssen da mal eben was unterschreiben, mein Vater braucht das. Das kann schon dafür sprechen, dass man auch 20 Jahre später sagen kann, ich wusste nicht, was das ist. Ich wurde dazu gedrängt, der Haussegen hing sonst schief. Das kann mir jetzt hier nicht vorgehalten werden. Da habe ich ja alle Rechte weggezeichnet. Ist natürlich schwierig, diese Beweisführung, ne? Und dann kann es sein, dass sich über die Jahre die Lebensumstände geändert haben und er gar nicht mehr passt. Also vielleicht haben sie auf alles verzichtet, Gütertrennung, Versorgungsausgleich haben sie ausgeschlossen, den nachehelichen Unterhalt haben sie ausgeschlossen, weil sie dachten, das brauchen wir alles nicht.
Das geht.
Genau, wir waren vielleicht zwei Top-ManagerInnen und haben super gut auf beiden Beinen gestanden und wollten uns nicht in die jeweilige Selbstständigkeit reinfuschen. Oh, und dann haben wir doch drei Kinder gekriegt und eine ist zu Hause geblieben. Dann passt das nicht mehr. Dann könnte man sagen, okay, ihr habt den vielleicht mal wirksam miteinander geschlossen, aber der kann so jetzt nicht mehr ausgeübt werden, der Ehevertrag. Und dann gibt es so ein paar Sachen, die sind einfach dann so ungerecht, dass sich ein Gericht weigern würde, den anzuwenden. Also zum Beispiel klassischerweise diese Fälle handeln von heillos unterlegenen Ehefrauen. Vielleicht auch sehr viel jünger, vielleicht auch aus einem anderen Land, vielleicht auch ohne Sprachkenntnisse. Und wenn die sozusagen überhaupt keine Erwerbschancen hier haben und dann vielleicht Kinder bekommen haben, dann ist es einfach heillos unfair, dann einen Ehevertrag durchzusetzen, in den sie auf alles verzichtet haben. Mhm.
Könnte man, also gibt es denn auch Konstellationen, also ich habe jetzt so verstanden, es gibt besondere Konstellationen, in denen kann man vielleicht eher darüber nachdenken, von dem gesetzlichen Regelfall abzuweichen, zum Beispiel eben diese Situation der Selbstständigen, wo das vielleicht irgendwie ein Thema sein kann mit der Gütertrennung. Gibt es denn bestimmte Dinge, die feministisch wären, in einem Ehevertrag zu regeln? Also wo du sagen würdest, da würde ich vielleicht dazu raten, gerade auch aus einer feministischen Perspektive, vielleicht für ein Paar, wenn wir mal bei dem heterosexuellen, verschiedengeschlechtlichen Paar bleiben, wo da vielleicht auch Folgen von Folgen abgewichen werden kann, was vielleicht sinnvoll sein kann.
Ja, also feministisch heißt für mich jetzt erstmal nur, dass bestimmte typische Machtkonstellationen, die von denen Frauen typisch betroffen sind, umschifft werden sollten. Aber das müssen natürlich nicht nur Frauen geltend machen. Mhm. Immer dann, wenn die Regelung dazu führen könnte, dass der andere sie ausnutzt. Also, wenn ich mit einer Person eine Beziehung führe, die einfach weniger eine Macherin ist wie ich, ja, dann ist das schon nachteilig, wenn die hinterher die Hälfte von meiner Rente kriegt. Vielleicht führen wir ja gar keine Beziehung, wo sie mir den Rücken frei hält und sich um unsere Kinder kümmert. Vielleicht haben wir gar keine Kinder oder vielleicht habe ich mich 50-50 um die Kinder gekümmert und solche Konstellationen habe ich auch natürlich auch mit Männern, die sich komplett eingebracht haben und die sich auch krumm gemacht haben und die auch beim Arzt waren und die auch vom Kindergarten abgeholt waren haben und die Nächte durchgemacht haben und die aber einfach eine Person an ihrer Seite haben, die nicht so durchgestartet ist, weil sie das nicht wollte. Und das kann einem dann schon sehr ungerecht vorkommen, wenn man dann hinterher alles teilen muss, obwohl beide die gleichen Chancen hatten. Und das macht es halt, jetzt sind wir wieder bei dem Überlagerten, Überfrachteten, das macht es so schwierig, weil diese rechtlichen Regelungen, die fallen ja immer in Beziehungsverhandlung. Mhm. Und in, sage ich jetzt was oder nicht? Und möchte ich die Beziehung gefährden, wenn ich das jetzt durchsetze oder nicht? Und vielleicht bin ich konfliktscheu oder vielleicht habe ich auch schreckliche Dinge schon erlebt und ich brauche die Sicherheit. Mhm. Oder vielleicht kann ich nicht für mich eintreten.
Ja, und ist es nicht auch so, dass heute vielleicht doch auch viele in so eine Partnerschaft reingehen mit der Vorstellung, das ist ja auch gerade mein feministischer Anspruch, die gleichberechtigt zu führen. Und dann klappt es aber vielleicht doch nicht so toll mit der Aufteilung, wie man sich das irgendwie vielleicht vorher vorgestellt hat. Also ich kann mir vorstellen, dass das ja auch irgendwie schwierig ist, sich da dann im Vorwege schon zu überlegen, mache ich eine Ehe in dieser Partnerschaft, die dann da bestimmte Folgen dran knüpft, wenn ja eigentlich mein Idealbild vielleicht das ist, dass wir es aber nun besser machen in unserer Beziehung.
Ja, wir sprechen ja auch von der Retraditionalisierung nach dem zweiten Kind. Also beim ersten hat man es noch toll 50-50 hinbekommen und beim zweiten merkt man dann doch, ach, mit dem Elterngeld, das ist ja nur eine bestimmte Prozentsatz und dann doch lieber der viel verdient, arbeitet weiter und so weiter. Das passiert ja durchaus. Ja, also wenn man gut wäre, würde man ab und zu sich angucken, wo stehen wir, welche Regeln gelten gerade für uns und müssen wir die vielleicht anpassen. Aber das macht man ja nicht. Ich habe auch schon Eheverträge geschlossen, sozusagen, ja, also vorsorgende Eheverträge für junge Ehen, die ganz gleichberechtigt sein sollten und wo auch gerade die Frau darauf gedrängt hat, nee, ich will nicht mit mir meine Rente teilen mit dir, weil ich starte gerade durch, aber wenn wir ein Kind kriegen, dann brauche ich das und dann möchte ich mich darauf verlassen. Und dann kann man wirklich ganz ausgeklügelt sein, wir schließen den Versorgungsausgleich aus, außer für von Schwangerschaft bis ein Kind 3 Jahre alt ist oder so.
Ich habe dich jetzt trotzdem also so verstanden, dass eigentlich dieses Eheverträge schließen, dass es da du keine pauschale Empfehlung hast, in den und den Konstellationen macht es unbedingt oder auch nicht in den und den Konstellationen auf gar keinen Fall, sondern das ist ein Instrument und funktioniert dann besonders gut, wenn sich die PartnerInnen zusammensetzen und überlegen, wie ist unser Leben, wie stellen wir uns das vor, was finden wir eigentlich individuell fair. Aber es gibt keine feministische Pflicht, in die eine oder andere Richtung es zu tun oder nicht, weil das Default-Setting, was das Gesetz anbietet, so verstehe ich dich ja, eigentlich schon auch eine ganz gute Grundlage bietet.
Es ist eine okaye Regelung, ja. Also es gibt Konstellationen, wo ein Ehevertrag eigentlich einfach nicht geht, weil es eine zu große Unterlegenheit gibt. Es gibt Konstellationen, da rate ich zu einem Ehevertrag. Und es gibt noch viel mehr Konstellationen, da rate ich zur Eheschließung. Ne? Aber ein Ehevertrag ist sinnvoll, zum Beispiel bei einer Selbstständigkeit, die würde ich aus dem Zugewinn rausnehmen, vielleicht mit einem Ausgleich. Und insbesondere, wenn es Schenkungen aus der Herkunftsfamilie gibt, wenn es Immobilien gibt, die ererbt wurden oder vielleicht geschenkt wurden oder so.
Ich komme jetzt nochmal so ein bisschen aus der kritischen Ecke, was die Ehe angeht. Und zwar ist die Kritik, die darauf hinausläuft, zu fordern, die Ehe einfach abzuschaffen. Und die kommt von der Ecke, dass die Ehe ja ein bestimmtes Modell privilegiert. Eine Zwei-Personen-Ehe, sie denkt von diesem Modell her, der Kleinfamilie und so weiter und anderen Lebensmodellen, die werden nicht derart privilegiert, die werden nicht derart abgesichert. Und deswegen gibt es die Forderung zu sagen, Ehe als solche abschaffen, weil es können ja alle rechtlich selber das regeln, was sie regeln wollen. Was sagst du dazu?
Also ich kann das natürlich sehr verstehen und der Ballast ist ja auch sehr groß bei der Ehe, ja, und einfach das, was es mit den Leuten macht und was die Leute damit für sich selbst assoziieren. Aber solange wir, also das geht nur, wenn das Gesetz uns dann Regelungen bieten würde, die an Verhalten anknüpfen. Den Schrei danach gibt es schon lange. Also 2007 habe ich einen ganz tollen Vortrag gehört von Ingeborg Schwänzer. Die hat dazu auch geschrieben und viel nachgedacht. Und also die Idee, dass wir eigentlich unabhängig von diesem symbolischen Akt der Eheschließung viel mehr an faktisches Verhalten auch Rechtsfolgen knüpfen müssten. Also so eine Art CIC-Haftung, also Verhalten im vorvertraglichen Bereich, bei dem man sich dann hinterher anschauen könnte, okay, ihr habt ein Kind gemeinsam und die Person hat so und so viel gearbeitet und die andere Person hat so und so viel gearbeitet und jetzt wohnt ihr nicht mehr zusammen. Dann rechnen wir das jetzt mal für euch aus. Und das gibt's eben noch nicht. Und solange es das nicht gibt, bin ich Verfechterin von bitte im Zweifel heiratet. Also das wäre mein Rat, dass man da füreinander sorgt und dass man da schaut, dass man da gerecht auseinandergehen kann, wenn man auseinandergehen möchte oder muss. Wenn wir die Rechtsentwicklung hätten, dass faktisches Verhalten Fürsorgepflichten auslöst, gerne, und dann können wir uns auch von der Zweierbeziehung lösen.
Vielleicht nochmal, also ich erinnere mich auch damals an das Gutachten, war ja von Ingeborg Schwänzer für die Schweizer Eidgenossenschaft oder so, die hatte ja den Vorschlag, um das nochmal für die HörerInnen aufzubereiten, dass wenn, glaube ich, 3 Voraussetzungen vorliegen, sowas wie eine eheähnliche Gemeinschaft de facto anzunehmen ist, auch wenn man nicht beim Standesamt war und sich das Jawort gegeben hat. Und ich meine, das war die Beziehung von einer gewissen Dauer, 5 Jahre, sage ich jetzt mal. Sie haben gemeinsame Kinder und oder signifikant gemeinsam Vermögen angehäuft, also ein Haus gekauft oder Investitionen gemacht. Und dann muss man gar nicht sich heiraten, damit diese Folgen greifen, sondern man sagt, das ist de facto eine Lebensgemeinschaft, die zur Fürsorge verpflichtet und dann auch am Ende, wenn sie zerbricht, zum Ausgleich.
Mhm. Ja. Mhm. Wir haben jetzt ja von dir viel auch Plädoyer gehört für die Ehe und für das Eherecht vielleicht auch. Ich würde gerne nochmal nachfragen, gibt es denn Dinge, bei denen du sagen würdest, so wie die derzeit geregelt sind im Eherecht, ist das eigentlich nicht ideal? Da gibt es eigentlich Reformbedarf. Was wäre das so?
Das Prozessrecht. Wir haben ein totales Sicherheitsproblem bei häuslicher Gewalt. Mhm. Auch das wieder betrifft hauptsächlich Frauen. Also mir ist kein einziger gegensätzlicher Fall bekannt. Wenn Frauen untertauchen müssen, weil sie um ihr Leben bangen und weil sie also sich verstecken müssen und sozusagen in ein Frauenhaus in einer anderen Stadt gehen müssen, die können sich nicht scheiden lassen, weil also es muss dann immer das Gericht angerufen werden, an dem sie wohnen, und es gibt da keinen anonymen Gerichtsstand. Es gibt keinen Auffanggerichtsstand. Und man muss dann man verrät dann, in welcher Stadt man sich befindet. Und das reicht häufig schon, je nach Vernetzung der Ehemänner, dafür zu sorgen, dass die Frau gefunden wird.
Mhm. Ich finde, es ist unsere Pflicht, als Podcast des Deutschen Juristinnenbundes in die Reihe dieser Forderungen aufzunehmen, das Ehegattensplitting abzuschaffen.
Ja, da haben wir auch, also wir haben ja auch schon mal eine Folge aufgenommen zum Ehegattensplitting mit Ulrike Spangenberg. Da haben wir wirklich die ganzen steuerrechtlichen Details nochmal aufgearbeitet. Das verlinken wir euch gerne in den Shownotes. Und es gibt auch vom DJB ein Papier mit den 5 weit verbreitetsten Irrtümern über das Ehegattensplitting. Das verlinken wir euch auch gerne nochmal. Genau, aber vielleicht, ja, abschließend nochmal die Frage, mit der wir vielleicht eingangs auch gestartet sind. Also dein Plädoyer geht schon dahin, wenn ich es richtig verstehe, doch mal über die Ehe nachzudenken. Was sind so die wichtigsten Punkte, die du vielleicht nochmal herausheben würdest, warum das sinnvoll ist? Auch feministisch vielleicht Unbehagen mit der Ehe, genau, sich zu versöhnen.
Ich würde dazu raten, mir Rechte an die Seite zu holen, wenn ich vorhabe, eine Lebenssituation für längere Zeit zu führen, in der ich auch viel gebe und in der ich vielleicht zurückstelle. Und das tut man ja häufig. Und möchte das vielleicht auch und macht es auch gerne und freien Herzens. Es ist nicht nötig, aus Altruismus sich da rechtlos zu stellen oder eben Weichen zu stellen für die Zukunft, die einfach ungünstig sind. Ich finde, es ist ein Akt der Fürsorge für sein zukünftiges Ich, eine vernünftige Altersversorgung im Blick zu haben. Und ich finde es auch toll und solidarisch, jemandem zu helfen, Vermögen aufzubauen, aber es ist nicht nötig, sich selbst dabei zu vergessen. Und da würde ich im Zweifel immer sagen, okay, es gibt da ein Set von Regeln, das wähle ich jetzt an, das mache ich, und wenn uns das nicht mehr passt, dann gehen wir da wieder raus. Man kann sich auch scheiden lassen. Das kostet was, das ist aufwendiger als heiraten. Scheiden lassen ist aufwendiger und langwieriger und auch teurer, also je nach Hochzeitsfeier, aber So eine Scheidung, die Gebühren berechnen sich nach dem Einkommen, nach dem Quartalseinkommen. Aber solange es steuerliche Vorteile gibt für die Ehe, hat man das dreimal wieder raus. Also da finde ich es auch okay, dass der Staat dafür dann so ein paar Gebühren nimmt, ne?
Ja, das ist doch ein schönes Abschlussplädoyer und vor allen Dingen vielleicht auch ein Plädoyer dafür, sich jedenfalls gut zu informieren und sich auch über diese rechtliche Seite der Eheschließung nochmal vertieft Gedanken zu machen und zu gucken, was bedeutet das eigentlich in verschiedenen Lebenssituationen und was ist vielleicht auch so der Lebensentwurf, den ich mir vorstelle, und kann das vielleicht durchaus sinnvoll sein, dann auch mal über eine Eheschließung nachzudenken.
Ja, und ich glaube, ich bin ja hier jetzt immer ins Gespräch gegangen mit der kritischen Perspektive. Ja. Einerseits, weil ich die wichtig finde und weil ich glaube, die Ehe, wie du gesagt hast, ist eben nicht nur ein rechtlicher Vertrag, den wir eingehen, sondern da hängt ganz viel dran, da hängt ganz viel gesellschaftlich dran und so weiter. Aber bei mir verfestigt sich der Eindruck, dass viel, was an der Ehe kritisiert wird, eigentlich eine Kritik an der heteronormativen Beziehung ist. Und solange wir noch nicht an dem Punkt sind, dass die sich aus anderen Gründen erledigt. Und da ist ja auch ganz viel dabei, dass irgendwie sozusagen der Kapitalismus und auch der Staat ein Interesse daran hat, dass es so läuft, ist die Ehe nicht das, was gerade dieses Modell besonders aufrechterhält, sondern die Ehe ist das, die diesen Strukturen eigentlich gerecht wird, weil sie sieht, wenn das scheitert und wir haben das nicht, dann steht halt die Person, die zurückgesteckt hat, total doof da. Also eigentlich sichert sie es in einem nicht idealen Zustand ein bisschen ab.
Ja.
Das nehme ich jetzt mit.
Genau.
Und über das Ehegattensplitting, oder beziehungsweise das Ehegattensplitting ist trotzdem eine der wirklich negativen Folgen von der Ehe. Und das muss halt abgeschafft werden. Und dann, was bleibt, ist so problematisch eigentlich gar nicht.
Ja, und die Ausschlüsse der Ehe, das ist natürlich auch ein Problem, ne? Da haben wir in anderen Folgen ja auch drüber gesprochen. An die Eheschließung knüpfen sich ja mitunter auch abstammungsrechtliche Folgen, aber wir wissen aus den Gesprächen mit Lucy Chebut, das gilt dann nicht für alle Paare gleichermaßen, gerade für die gleichgeschlechtlichen, gerade für die lesbischen Ehepaare, dann nicht so ohne weiteres, weil das Gesetz da vielleicht auch ein bisschen veraltet, ne? Eben noch anknüpft an das Bild der verschiedengeschlechtlichen heterosexuellen Ehe. Also von daher, auch da gibt's was zu tun. Du hast ja auch weitere Punkte benannt, wo man auch das Eherecht nochmal kritisch genauer anschauen sollte und da auch noch bestimmt ein bisschen bessere Regelungen treffen kann. Prima, dann würde ich sagen, lasst uns doch vielleicht in die feministischen Fundstücke starten, oder?
Feministische Fundstücke.
Und bei den feministischen Fundstücken, da stellen wir uns ja immer gegenseitig vor und überraschen uns. Dinge, die uns aktuell aufgefallen sind, Aufreger, spannende Rechtsentwicklung, interessante Persönlichkeiten, auf die wir gestoßen sind, Literaturempfehlung, Filmempfehlung. Also das kann wirklich alles sein, das ist eine ganz, ganz bunte Rubrik. Und heute startet Selma.
Ja, ich starte aber eigentlich auch nur stellvertretend, denn mir ist ein Fundstück zugespielt worden. Ich möchte das zuerst dafür nutzen, ganz ausdrücklich, Emmy und Amelie aus der Geschäftsstelle des Deutschen Juristinnenbundes zu danken, die uns nämlich gerade bei dieser Folge ganz besonders unterstützt haben mit Recherche und Ideen und insbesondere auch ein Fundstück beigesteuert haben. Das kommt von Amelie. Und zwar hat sie passend zu unserem Thema zwei Literaturempfehlungen. Einmal von der französisch-israelischen Soziologin Eva Elouz aus 2011, das Buch »Warum Liebe wehtut«, eine soziologische Erklärung. Sie schreibt, der Titel kommt daher wie ein Ratgeber, ist dann aber eine wissenschaftliche, soziologisch-historische Beschäftigung mit dem Phänomen Liebe. Elouz zeigt, dass das moderne Subjekt im Kapitalismus zum emotionalen Scheitern verurteilt ist und warum das Scheitern Frauen umso mehr trifft als Männer. Im Anschluss an den französischen Soziologen Pierre Bourdieu operiert sie dabei mit dem Begriff der emotionalen Herrschaft von Männern über Frauen in der Heteronorm. Errungenschaften auf dem Gebiet der rechtlichen, gesellschaftlichen und politischen Gleichstellung von Frauen haben nämlich auch den Effekt, dass sie die männliche Herrschaft sich zum Teil andere, subtilere Wege gesucht hat, um sich auszuwirken. Und dann empfiehlt sie auch noch das Graphic Novel »Ich fühl's nicht« von Liv Strömquist. Das ist mir durchaus auch ein Begriff. Das ist nämlich eine illustrierte Lektürehilfe zu eben jenem Buch von Eva Elouz. Und sie findet, dass eigentlich alle Graphic Novels von Liv Strömquist extrem gut sind, feministisch und lustig. Das finde ich auch. Und ihr hat aber »Ich fühl's nicht« wirklich am besten gefallen. Und auch da geht es um Herrschaft durch emotionale Distanziertheit in Heterobeziehungen und wie eine liebevolle feministische Antwort darauf aussehen kann. Und sie sagt, sie hat es auf jeden Fall gefühlt.
Super coole Fundstücke. Sehr, sehr spannend. Ich bin auch Fan von Eva Elouz. Ich mag, es sind sehr, sehr kluge Bücher. Ich habe viel von ihr gelesen zu sexuellem Kapital und zu Sexualität, wo sie auch viel zu schreibt, neben Ehe und Liebe. Sehr, sehr cool.
Und du?
Also ich habe eher so eine aktuelle Rechtsentwicklung mitgebracht, von der ich denke, dass sie hier auf jeden Fall angesprochen werden muss bei uns im Podcast. Und zwar ist jetzt im April gerade ein Bericht veröffentlicht worden von der Kommission, die eingesetzt wurde von der Bundesregierung zum Thema reproduktive Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin. Worum ging es da in dem Bericht? Das war im Koalitionsvertrag der Ampel auch schon so niedergelegt, dass sich eine Expertinnenkommission mit im Wesentlichen drei Themen beschäftigen sollte, nämlich einmal mit dem Thema Schwangerschaftsabbruch und wie er derzeit geregelt ist und dann mit den Themen Eizellspende, Eizellabgabe und Leihmutterschaft. Und diese Kommission hat jetzt über mehrere Monate intensiv gearbeitet und getagt und hat ihre Ergebnisse vorgestellt. Und die Ergebnisse im Bereich Paragraph 218 folgende im Strafgesetzbuch, also die Regelung zum Schwangerschaftsabbruch, da sieht das Votum der Kommission doch sehr eindeutig aus und entspricht auch dem, was wir im Deutschen Juristinnenbund ja seit langem fordern, nämlich, dass die Regelungen zum Schwangerschaftsabbruch raus müssen aus dem Strafrecht, dass wir also von dieser Kriminalisierung, von dieser Pönalisierung des Schwangerschaftsabbruchs jedenfalls in den ersten 12 Schwangerschaftswochen eigentlich weg müssen und das anderweitig zu regeln ist. Und dann sagen sie so, für die mittlere Phase der Schwangerschaft, da könnte man darüber nachdenken, das vielleicht im Strafrecht zu regeln, muss man aber auch nicht als Gesetzgeber, allenfalls für die Phase, in der es dann schon zur Lebensfähigkeit des Embryos auch außerhalb des Uterus, so heißt es dann ja immer, kommt. Da kann das allenfalls Sinn ergeben, mit Strafrecht zu arbeiten. Das heißt, relativ klares Votum. Was jetzt vielleicht auch mit dazugehört zu dieser Rechtsentwicklung ist, dass das von der Bundesregierung jetzt erstmal nicht so, sage ich mal, feministisch vielversprechend aufgegriffen wurde, sondern jetzt zunächst einmal hieß in den Statements von Paus, Buschmann, und Lauterbach, die haben sich jetzt erstmal dazu geäußert, dass das ja so ein sehr schwieriges, emotionales Thema ist, gesellschaftliche Sprengkraft hat und deswegen müsste man jetzt also sehr genau überlegen, ob man das Thema Schwangerschaftsabbruch jetzt angeht. Das ist natürlich was wir so als DJB nicht hinnehmen können, sondern uns natürlich klar dafür einsetzen, dass diese Forderung jetzt, dass die Forderung sich jetzt auch realisiert und dass vor allen Dingen jetzt auch dieser wissenschaftlichen Expertise dann auch Taten folgen. Der zweite Block, dazu vielleicht nur ganz kurz, Thema Eizellabgabe und Thema Leihmutterschaft, feministisch sehr, sehr umstrittene Themen. Auch da spricht sich die Expertinnenkommission dafür aus, dass es jedenfalls möglich ist, über Legalisierung nachzudenken. Eizellabgabe und Leihmutterschaft sind in Deutschland ja bislang verboten. Und da möchte ich die Gelegenheit nutzen, auf ein neues Policy Paper des DJB hinzuweisen. Es gibt nämlich ein ja auch im April veröffentlichtes Paper, was sich mit den Möglichkeiten der Legalisierung der Eizellabgabe beschäftigt und da verschiedene Mechanismen, vor allen Dingen Instrumente auch vorschlägt, wenn man das tatsächlich angehen wollte, die Legalisierung der Eizellabgabe, wie man das dann auch so ausgestalten müsste, dass die Rechte der beteiligten Personen, der Eizellabgebenden, der Eizellempfangenden Person und vor allen Dingen auch der mittels Eizellabgabe gezeugten Kinder hinreichend berücksichtigt werden. Also daher noch eine kleine Lektüre-Empfehlung, die ich damit verbinden möchte.
Sehr, sehr schön. Auch da nochmal der Hinweis, wir haben natürlich über die Reform von 218 hier auch schon im Podcast gesprochen, über die Möglichkeiten, den Schwangerschaftsabbruch eben anders zu regeln. Empfehlen wir hier nochmal, war mit Celine Feldmann. Und mein Bauchgefühl sagt mir, über die Eizellabgabe werden wir bestimmt auch an geeigneter Stelle nochmal ins Gespräch kommen hier. Bestimmt. Aber jetzt erstmal krönender Abschluss. Laura, dein Fundstück.
Ich habe 3 Fundstücke mit.
Oh ja.
3-mal Bremer Recht. Ich habe eine Anekdote, eine Buchempfehlung und, damit will ich starten, das wirklich ein Fundstück, eine Lieblingsklausel aus einem Scheidungsfolgenvertrag. Und zwar, ich habe sie mir aufgeschrieben extra, das ist ein Vertrag, den ich beurkundet habe, aber es ist nicht meiner. Also meine Kollegin hat den über lange Zeit mit den Beteiligten verhandelt und ich lese also diesen Ehevertrag und bin schon sehr beeindruckt. Das waren 2 relativ betagte Menschen und die waren circa 25 Jahre verheiratet und schon 25 Jahre getrennt. Mhm. Also die 25 Jahre, die sie verheiratet waren, lagen schon 25 Jahre zurück und die hatten sozusagen schon silberne Trennung und relativ viel Vermögen angehäuft und haben also in diesem Scheidungsfolgenvertrag insbesondere dann die Villa in Hamburg und dann das auf dem Land und so, also haben verschiedene Immobilien einander zugewiesen und das habe ich einfach stupide vorgelesen und lese dann folgenden Satz vor, ganz zum Schluss. Dazu nur ganz kurz erklären, die Vertragsbeteiligten heißen immer Erschienener zu 1, Erschienener zu 2, einfach in der Reihenfolge, in der sie oben im Eingang stehen. Und die Erschienene zu 1 ist hier also dann die Ehefrau. Und die Klausel lautet wie folgt: Das hölzerne Puppenhaus, welches sich in der Garage des Übertragungsgegenstandes zu 1c befindet, erhält die Erschienene zu 1 zu Alleineigentum, unabhängig davon und ohne damit festzulegen, wer es angefertigt hat. Die haben also wirklich die haben sicherlich auch noch über viele andere Dinge in diesen 25 Jahren Trennung gestritten, aber die haben darüber, glaube ich, sehr, sehr viel gestritten. Und das musste dann Teil, zusammen mit den Villen in Millionenhöhe, musste das Teil dieses Ehevertrags sein. Das hat mich sehr beeindruckt.
Ja.
Dann noch eine Anekdote aus meiner Zeit als Scheidungsanwältin. Bisher meine allerliebste Scheidungsanekdote, die auch eher in die Romantikecke gehört. Ich habe eine Scheidung auf dem Dorf gemacht, dann fährt man dann mit dem Zug aus Bremen raus und muss in irgendein Dorf, was man nicht kennt, und muss also dann dieser förmliche Scheidungstermin, das ist ja ein 10-Minuten-Termin vor Gericht, und meine Mandantin erklärt, sie weiß gar nicht, ob ihr Mann kommt. Und fragt mich, ist das sichergestellt, dass er die Ladung bekommen hat? Ich sage, ja, haben Sie denn gar keinen Kontakt? Nein, wir haben keinen Kontakt. Ich bin vor einem Jahr ausgezogen und er ist dann jetzt mit den Kindern woanders hingezogen. Wir machen das Wechselmodell, die Kinder sind mal bei mir und mal bei ihm. Und ich darf nicht wissen, wo er wohnt. Ich habe eine Ahnung, wo er wohnt, weil ich ja sehe, in welchen Bus meine Kinder steigen. Und das ist alles auf dem Land, in welchen Überlandbus meine Kinder steigen. Ich habe eine Ahnung, wo er wohnt, aber er ist so sauer auf mich, er will mich nicht sehen. Und wenn ich anrufe, er hat die Telefonnummer behalten, dann legt er auf, wenn meine Kinder nicht rangehen. Und ich weiß nicht, ob er kommt. Und sie ist also ganz aufgeregt und dann kommt er. Und die beiden haben sich seit einem Jahr nicht gesehen. Und sie strahlt ihn an und sie sagt, du kommst ja. Und er sagt, und er lächelt sie an und sagt, ja, ich wusste ja, dass es dir wichtig ist. Und die beiden fallen sich in die Arme und wir gehen in den Gerichtssaal. Und im Gerichtssaal ist es ja so, man sitzt einander gegenüber. Also Antragsteller und Antragsgegner sind räumlich entfernt voneinander. Und die beiden gehen Arm und Arm in den Gerichtssaal und sagen, können wir nebeneinander sitzen? Und die Richterin sagt, nein, aber wissen Sie was? Ich muss Sie nicht scheiden, das ist hier kein Zwang. Doch, doch, das ist jetzt das Richtige. Und dann lassen die beiden sich scheiden und gehen dann Hand in Hand ein Eis essen.
Oh Mann. Wie lieb.
Und das dritte ist eine sehr, sehr aktuelle Buchempfehlung. Ich hoffe, sie, aber nee, eigentlich kann sie noch nicht dran gewesen sein, es sei denn, ihr habt sie schon vorher mal gehabt.
Bring it on.
Auch für alle Fans von Wortspielen, die ich sowieso wäre. Also wenn ich nicht schon der glühend heißendste Nora Markart-Fan unter dieser Sonne wäre,
ja, genau,
wäre ich es hiermit mit ihrem Buchtitel. Denn Nora Markart und ich sind, wir haben viele gemeinsame Interessen, aber auch Wortspiele. Und ich finde, wenn man ein Mutmacher-Jura-EinsteigerInnen-Buch schreibt, das Bock auf Jura machen soll und Bock auf Rechtspolitik und spannende Entwicklungen und auf, ich gucke da mal hin, was da alles passiert und ich erwerbe da vielleicht Fähigkeiten und vielleicht studiere ich Jura und vielleicht will ich mit die Welt bewegen, dann ist es großartig, ein Buch Jura Not Alone zu nennen. Und dieses Buch hat den Untertitel 12 Ermutigungen, die Welt mit den Mitteln des Rechts zu verändern. Und es sind auch 12 Ermutigungen und es sind 12 tolle Erfolgsgeschichten. Und wir wissen ja so viel, wie das Recht auch manchmal nicht gut ist oder nicht gut ausgeht. Und die Welt ist sowieso schrecklich und insofern ist ein Buch mit Mut und mit tollen Geschichten, die super gut erzählt worden sind. Das hat die Nora nicht allein geschrieben, sondern mit dem großartigen Juristen und Journalisten Ronen Steinke zusammen. Etwas, was wir brauchen. Und zu einer Eherechtsfolge passt Jura Not Alone sowieso sehr, sehr gut.
Super gut. Sehr schönes Fundstück. Und ich weiß nicht, Selma, können wir spoilern?
Ja.
Nora wird unser nächster Gast.
Es könnte passieren, dass wir da über dieses Buch sprechen, über Jura Not Alone. Sehr, sehr schön. Ja, vielen Dank erstmal an dich, dass du heute unser toller Gast warst. Und wir über, ja, Jura Not Alone gesprochen haben in einem sehr spezifischen Feld, nämlich in der Ehe. Ich denke, wir haben super viel gelernt und können jetzt wahlweise sozusagen unsere Eheschließung überdenken. Oder sollte es jemals dazu kommen, sehr viel informierter reingehen. Vielen Dank für deine Zeit und bis hoffentlich zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Justitias Töchter. Ein Podcast des Deutschen Juristinnenbundes.